möchte euch einladen, einen Text aus Matthäus 27 zu lesen. Aber eigentlich geht es um den letzten Vers, aber damit wir so ein bisschen den Kontext haben, schlage ich vor, dass wir Matthäus 27 von Vers 45 bis 51 lesen. Matthäus 27, 45 bis 51. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Bis hierhin. So habe ich auch die Predigt benannt: Der Vorhang im Tempel, Gottes rettender Riss. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer, auch Kinder, die hier sind. Im Juli 2018, also vor 7 Jahren ungefähr, spielte eine kleine Gruppe von Teenagern in Darmstadt, Kranichstein, an den Gleisen des Bahnhofs. Der Sohn einer Bekannten von uns war ebenfalls dabei. Er war damals 13 Jahre alt. Er kam dann auf die Idee, auf einen abgestellten Güterwaggon zu klettern. Dabei kam er in die Nähe der Oberleitung und 15.000 Volt strömten durch seinen Körper. Ein Anwohner sah den Lichtbogen und rief den Notruf. Sofort rückten die Rettungskräfte aus, sie konnten aber den Jungen nicht mehr retten. Er starb noch an der Unglücksstelle. Die Zeitungen waren damals voll von dieser Nachricht. Ja, auch an die Kinder ein Hinweis: Um einen lebensgefährlichen oder tödlichen Stromschlag zu bekommen, muss man diese 15.000 Volt Leitung gar nicht berühren. Es reicht schon, ihr zu nahe zu kommen. Zum Beispiel, wenn man auf einem Waggon oder einer Lok steht. Und deswegen sind solche gefährlichen Bereiche immer weiträumig gesichert. Auch wenn wir hier in Gummersbach reinfahren, da gibt es ein, ich glaube, es ist ein Umspannwerk oder so. Bin nicht so der Fachmann. Aber es ist weiträumig abgegrenzt. Damals versuchten die Behörden zu klären, warum sich diese jungen Leute überhaupt in diesem Bereich aufgehalten haben. Erlaubt war es ihnen natürlich nicht. Ja, liebe Zuhörer, wir alle kennen diese Schilder. Rote Signalfarbe, eine große Hand, manchmal auch in übergroß in schwarz. Auf diesen Schildern steht dann oft geschrieben: Betreten verboten oder Zutritt für Unbefugte verboten. Und doch, diese gesperrten Orte, die nicht frei zugänglich sind, sie üben eine besondere Anziehungskraft auf Menschen aus. Und das bringt mich zum heutigen Thema, denn es soll heute um diese streng verbotene Zone gehen, nämlich das Allerheiligste in der Stiftshütte, beziehungsweise später dann im Tempel. Meine drei Predigtpunkte heute sind: Punkt 1, der geschlossene Vorhang. Gottes Heiligkeit erfordert Trennung. 2, der zerrissene Vorhang. Gottes rettender Riss. Und 3, der geöffnete Vorhang. Was bedeutet das für uns heute? Der geschlossene Vorhang, der zerrissene und der geöffnete. Wir kommen zum ersten Punkt, der geschlossene Vorhang. Die Bibel berichtet uns im 3. Kapitel der Genesis von einem geschlossenen Vorhang. Dort in Kapitel 3 geht es um den Sündenfall von Adam und Eva. Die Bibel berichtet, dass Gott selbst Adam und Eva in diesen paradiesischen Garten setzte. Sie lebten in völliger Harmonie miteinander, mit dem Schöpfer, friedlich, glücklich, ohne Sünde. Sie kümmerten sich um den Garten, sie hatten eine Aufgabe und genossen die Gemeinschaft mit Gott. Doch dann kommt es in diesem Garten zu einem folgenreichen Gespräch zwischen Eva und dem Teufel. Adam stand daneben und der Teufel spricht zu Eva durch die Schlange. Es gelingt ihm, Zweifel an Gottes Aussagen zu sehen, und durch das Verdrehen von Gottes Aussagen und auch das Leugnen von Gottes Wahrheiten zieht er das Vertrauen der Frau auf seine Seite. und sie glaubt ihm mehr als Gott. Wir kennen diese Geschichte, wir haben sie schon sehr häufig gehört. Eva und ihr Mann essen von dem Baum der Erkenntnis, trotz des klaren Verbots. Und durch dieses Missachten zerbricht die Freundschaft zwischen Gott und Mensch. Ihre Sünde hat sofort eine Auswirkung, eine Konsequenz, die sie vorher nicht kannten, nämlich Schuldgefühle. Sie fürchteten sich, lesen wir, und sie erkennen auch, dass sie nackt sind. Sie basteln sich Schurze aus Feigenblättern in der Hoffnung, das entstandene Problem zu lösen. Aber es hilft nicht. Die Schuldgefühle bleiben und sie merken, dass da irgendwas ganz anders ist als vorher. Und sie haben große Angst vor Gott. Anstatt sich auf die Gemeinschaft mit ihm zu freuen, haben sie Angst. Sie fliehen und verstecken sich vor ihrem ehemaligen Freund. Aber er spürt sie im Garten auf und stellt sie zur Rede. Wir können nachlesen in Genesis 3, was dann passiert. Gott teilt ihnen mit, welche Folgen ihre Sünde haben wird, und diese sind enorm. Kaum abzusehen für die Menschen damals. Wir tragen die Folgen noch heute. Der Mensch kommt mit Geburtswehen, in Schmerzen der Frau zur Welt. Sein Leben ist gekennzeichnet von Ungerechtigkeit, Mühsal, Not, Leid und endet mit dem Tod. Das ist die brutale Realität. Und der Tod ist eine Bezahlung, eine Art Bezahlung für unsere Sünde. Denn der Sünde sollt ist der Tod, lesen wir. Gemeint ist der physische Tod, aber auch der Tod zu Gott und anschließend der geistliche, der ewige Tod, die Trennung von Gott an einem Ort, der eigentlich für den Teufel und seine Diener bestimmt ist. Die Bibel nennt diesen Ort den zweiten Tod. Wir lesen dort an dieser Stelle in 1. Mose 3, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Hier sehen wir die Auswirkungen der Sünde. Gott vertreibt den Menschen aus dem Paradies, weil er ein Sünder geworden ist. Wir sehen, wie schwerwiegend diese Sünde gewesen ist gegen Gott. Es entsteht ein gewaltiger Riss, eine Trennung zwischen Schöpfer und Schöpfung, zwischen Gott und Mensch. Und Gott kann keine Gemeinschaft mehr mit dem Menschen machen, weil der Mensch Sünder ist. Gott ist genau das Gegenteil davon. Er ist heilig, er ist gerecht und er ist gut. Und dieser Gedanke zieht sich durch die ganze Bibel. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Nur eine Stelle angeführt, Jesaja 59, 2. Eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Es ist meine Schuld, es ist meine Sünde, die mich von Gott trennt. Und dass Gott es ernst meint, sehen wir an diesen Engeln, diesen Cherubinen, die mit dem blitzenden Schwert den Zugang zum Garten und zum Baum des Lebens versperren. Er ist der Mensch nun ein Feind Gottes, nicht mehr sein Freund. Er ist ein Fremder. Er hat einen neuen, den er anbetet. Es ist der Satan. Er ist sein Sklave auch und in Gottes Augen ein Verbrecher. Wir sehen also hier den Urbruch der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dieser Garten, der ja ein Bild ist für die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer, der ist versperrt. Da ist eine Trennung und ein Vorhang. Und wir Menschen leben von Natur aus in einer gefallenen Welt ohne Gott und somit geistlich tot. Wir gehen mal weiter. Wir verfolgen diesen Faden der Trennung von Gott und Mensch anhand des Volkes Israel und dem Gesetz und des Gesetzes. Nachdem Gott mit dem Volk Israel ein Wunder getan hat, er hat es aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt, schließt er mit den Israeliten einen heiligen Bund am Berg Sinai. Und dieser Bund ist heute uns bekannt unter dem Gesetz Moses. Aber dieses Gesetz besteht aus ganzen 613 Geboten. Interessanterweise sind es 365 Verbote und 248 Gebote. Es enthält moralische Gesetze, zivilrechtliche, also die das Untereinander der Menschen regeln und auch Zeremonielle, also die den Gottesdienst betreffen. Die meisten Menschen kennen diese 603 Gebote nicht. Wir kennen nur einen Bruchteil, nämlich die 10 Gebote. Aber sie sind nur ein Teil davon. Die Israeliten glaubten, das Gesetz Moses halten zu können, als es ihnen verkündet wird. Wir lesen in 2. Mose 24,3, und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Machen wir. Was aber beabsichtigte Gott mit diesem Gesetz? Erstens, das Gesetz offenbarte Gottes Standards und seine Heiligkeit, seinen Maßstab. Er zeigt durch das Gesetz, wie er wirklich ist, welche Standards er hat, welche Maßstäbe, welche Anforderungen. Es zeigt uns einen hochheiligen Gott, dem man sich nicht einfach so nähern kann. In Römer 7, Vers 12 lesen wir, so ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz zeigt uns den Geber, den Gesetzgeber, wie heilig, gerecht und gut er ist. Das neue Volk Israel, was sich hier gebildet hat, sollte also nicht nach eigenen Vorstellungen handeln, wie es ihnen gerade recht erscheint und ihnen gut dünkt, sondern nach Gottes Maßstäben handeln und urteilen. Der zweite Punkt ist, das Gesetz zeigte, was Sünde ist. In Römer 3, Vers 19 lesen wir, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja? Nulla poena sine lege, ohne Gesetz, ja, keine Strafe. Das heißt, Gott zeigt dadurch, dass er dieses Gesetz gibt, okay, das ist die Bedingung und das ist die Strafe, wenn du das nicht einhältst. Wir sehen also, der Mensch erkennt durch das Gesetz, was eigentlich Sünde wirklich ist. Wenn der Mensch dieses Gesetz bricht und übertritt, bestätigt er, dass er ein Sünder ist und wird in der Schuld überführt. In Römer 7, Vers 7 lesen wir, aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Das schreibt Paulus. Durch das Gesetz erkennen wir, was Sünde ist und dass wir Sünder sind. Das heißt, der Mensch, der dieses Gesetz befolgen will, erkennt, dass er diese Anforderungen Gottes bei weitem nicht erfüllt. Und so kommt er zwangsweise zu der Erkenntnis, dass er Gottes Anspruch nicht erfüllen kann und hoffnungslos verloren ist. Das Gesetz ist also wie ein Spiegel, das dir deine Schuld offenlegt, offenbar macht und gleichzeitig auch die Heiligkeit Gottes. Und es war nie die Absicht Gottes, den Menschen durch das Gesetz zu retten. Das war nie die Absicht, sondern zu zeigen, dass wir nicht gerecht werden können vor Gott. In Galater 3, Vers 11 lesen wir, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Es ist also klar, dass wir dadurch nicht gerecht werden. Das heißt, alle Gebote, wenn du dich bemühst, sie zu halten, es wird dir nicht gelingen und die Beziehung zu Gott, die schon gebrochen ist, wird durch das Halten nicht geheilt. Und du kommst Gott dadurch nicht näher. Und für alle Perfektionisten hat Gott noch folgendes Wort. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Puh. Muss Gott denn so kleinlich sein? Aber ja, das Gesetz betrachtet Gott als ein Ganzes, als eine Einheit. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, ja, die gefallen mir, die Gesetze, da will ich mich dran halten, das ist so mein Kodex fürs Leben. Nein, nein. Das ganze Gesetz, die ganzen 613 Gebote. Und wenn du eines nicht hältst, dann hast du gegen alles verstoßen. Das haben wir in Jakobus 2, Vers 10 gelesen. Darum, liebe Schwester, sind wir hoffnungslos verloren, wenn wir versuchen, Gott durch eigenes Bemühen, durch eigene Anstrengung irgendwie Gott gnädig zu stimmen. Die Trennung zwischen ihm und uns, sie ist so gewaltig, dass wir nur verzweifeln könnten angesichts der aussichtslosen Situation, in der wir vor Gott stehen. Und genau das hat Gott damit auch bezweckt. Das war sein Anliegen. Denn das Gesetz ist ein Wegbereiter. Es führt uns hin zu Christus. Weg vom Gesetz hin zu Christus. Jeder Mensch, der Gottes Maßstab befolgen will, wird scheitern. Und je mehr wir das erkennen, kommen wir näher zu Christus. Wir lesen in Galater 3, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister, im Griechischen Paidagogos, der Pädagoge, unser Lehrer. Das Gesetz lehrt uns, zu Christus zu kommen. Unser Erzieher also. Das Gesetz wurde nie gegeben, um uns zu Gott zu bringen. Es hält uns den Spiegel vor und zeigt uns, wie wir wirklich sind. Und dieser Spiegel zeigt uns unsere Flecken. Und wir sind übersät mit Flecken, wie Aussätzige, wie Leprakranke. Jesaja 64, Vers 5. Wir sind ja allesamt geworden wie unrein und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Unabhängig davon, wie hoch dein eigener moralischer Maßstab ist. Vielleicht hast du sehr hohe Ansprüche an dich selbst und lebst sehr diszipliniert. Vor Gott bist du ein Unreiner und deine Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Es ist eine harte Ansage, aber eine wahre. Und der Spiegel selbst kann diese Flecken nicht entfernen. Seine Aufgabe ist nur, die Flecken aufzuzeigen. Logisch. Und der Mensch, der diese Flecken sieht, kann sie auch nicht entfernen. Im Falle des Volkes Israels, als das Gesetz gegeben wurde, hatte das Volk Israel, das gerade noch gesagt hatte, wir wollen alles halten, was da steht, schon bevor Mose vom Berg kam mit den 10 Geboten, hatten sie schon das Gesetz gebrochen. Sie hatten das Kalb angebetet. Gott wusste also von Anfang an, der Mensch wird dieses Gesetz nie halten können. Und wir sehen auch, da braucht es einen, der von außen kommt. Jemand, der eingreift in diese aussichtslose Situation, diese hoffnungslose Situation, um Rettung zu schaffen. Dazu später mehr. Ich möchte zu einem anderen Aspekt jetzt übergehen. Ich habe von dem Zeremonialgesetz gesprochen, das kurz erwähnt. Gott gab Mose komplexe Pläne und sehr detaillierte Anweisungen zur Errichtung eines Zeltes, eines Anbetungszeltes, der Stiftshütte. Im Hebräischen lautet das Wort Mishkan, also eine Wohnstätte. In 2. Mose 25, Vers 8 lesen wir, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Faszinierend. Obwohl das Volk so voller Sünde ist, also wir alle, zeigt Gott den Menschen, ich will unter euch leben. Es soll einen Ort geben, wo ich euch begegne. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Also so ein abgesonderter, besonders geweihter Bereich, wo Gott seine Gegenwart zeigen wollte. Und die Stiftshütte ist eben Teil des Gesetzes und wird auch sehr interessant, es ist sehr interessant, sie zu studieren. Und ich finde es hochinteressant, dass für die Beschreibung von Schöpfung, der Schöpfung von Himmel und Erde, die Bibel 2 Kapitel in Anspruch nimmt, aber für die Stiftshütte 50 Kapitel. Allein dieses Verhältnis zeigt uns, dass Gott uns damit was sagen möchte. Und dass es wirklich sich lohnt, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. 50 Kapitel zum Thema Stiftshütte. Also da ist eine enorme Fülle von Symbolik und Bedeutung, die auf Christus hin gedeutet wird. Heute werde ich das natürlich nicht machen, das kann ich nicht aus Zeitgründen. Aber wir wissen und wir haben auch heute in der Lesung schon gehört, dass der Aufbau dreiteilig war, was die Stiftshütte angeht. Es gab einen Vorhof, einen äußeren Bereich, das Heilige, einen Zeltbereich innen mit einem vorderen Raum und das Allerheiligste, der innere Raum, das Zentrum, der hinter dem Vorhang war. Im Vorhof standen der Brandopferaltar, das Waschbecken und da durften alle Israeliten, Männer, ja, in den Vorhof hineingehen. Nur die männlichen Israeliten. Sie brachten ihre Opfer da, ihre Brandopfer, ihre Sündopfer und die Leviten unterstützten sie bei ihrem Dienst. Aber den eigentlichen Opferdienst, sehen wir wieder, haben die Priester vollzogen. Wenn zum Beispiel ein gewöhnlicher Israelit kam, brachte er sein Tier zum Priester, dieser schlachtete es dann und vollzog das Opfer. Dieser Bereich war für alle männlichen Israeliten zugänglich. Dann gab es einen weiteren Bereich, diesen ersten Raum im Zelt, Da standen der siebenarmige Leuchter, ja, der Schaubrottisch und der Räucheraltar. Und hier sehen wir, da gibt es schon eine Änderung. Nur die Priester durften diesen Bereich betreten, die Söhne Aarons. Sie durften ins Heilige eintreten. Sie hatten dort tägliche Aufgaben. Sie mussten den Schaumbrottisch versorgen. Sie haben den Leuchter gereinigt und angezündet. Und sie haben Räucherwerk dargebracht. Dieser Bereich war also nicht öffentlich und nur bestimmten Priestern gestattet. Und dann gab es noch dieses Allerheiligste. Diesen zweiten Raum hinter dem Vorhang. Hier standen die Bundeslade und der Gnadenthron. Das Allerheiligste hatte interessanterweise eine Würfelform. Und diese Wohnung Gottes im Volk Israel zeigt eben eine Parallele zum neuen Jerusalem, die uns auch in der Offenbarung als Würfel dargestellt wird. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Wir sehen, wie viel Symbolik da einfach dahinter steht. Wir wissen, dass diese Abbilder, dass diese Dinge Abbilder der Dinge in den Himmeln sind. Davon spricht der Hebräerbrief, was wir heute Morgen schon gehört haben. In diesem Bereich, in das Allerheiligste, durfte nur der hohe Priester eintreten. Und das auch nur ein einziges Mal im Jahr. Am großen Versöhnungstag, Yom Kippur. Das lesen wir zum Beispiel in 3. Mose 16. Und er musste ein spezielles Reinigungsritual durchlaufen. Er musste erstmal sich reinigen, für sich selbst Sündopfer bringen und dann für das Volk. Und er hat dann das Blut in einer Schale in das Allerheiligste getragen und hat es dann auf die Bundeslade, auf diesen Gnadenstuhl gesprengt. Wie viel Symbolik. Und wir sehen, was für ein extrem heiliger Ort das war. Er symbolisierte, und es war wirklich tatsächlich der Ort von Gottes Herrlichkeit, seiner Shechinah. Dieser Raum war eigentlich komplett abgedunkelt. Also war wirklich finster. Aber Gottes Herrlichkeit war dort anwesend. Und wer dort unerlaubt hineinging, der konnte sterben. Das lesen wir in 3. Mose 16. Und wir wissen auch aus den Überlieferungen der Juden, dass diese Hohepriester eine furchtbare Angst hatten, in diesen Raum reinzugehen, das Allerheiligste zu betreten. Die haben ein Seil an sich anbinden lassen, für den Fall, dass sie getötet werden, dass sie rausgezogen werden können. Die hatten wirklich eine sehr große, reale Angst, dieses Allerheiligste zu betreten. Und in diesem heiligen Bereich gab es diesen Vorhang, diesen kunstvoll gefertigten Stoffvorhang, der im Inneren der Stiftshütte war und das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Und was symbolisiert dieser Vorhang? Das, was schon vorher Realität war, nämlich die Trennung zwischen Gott und Mensch. An diesem Vorhang, wenn wir das genauer lesen, 2. Mose 26, waren Cherubime eingewebt. Also das war nicht einfach nur ein einfarbiger Vorhang, sondern da waren Muster drin und man hat diese Engel gesehen, die uns an diese Schwerter erinnern, die vor dem Garten Eden waren. Also wir haben nochmal so diesen Verweis, ich bin ein Gott, dem man sich nicht einfach so nähern kann. Da ist eine Trennung und diese Cherubim wachen über die Heiligkeit Gottes. Der Vorhang sagt, bis hierhin und nicht weiter. Der Zugang ist versperrt. Es ist eine Trennwand da, eine Scheidung, die notwendig ist. Und wir sehen einfach in aller Klarheit, Gott ist nicht einfach verfügbar. Wir können nicht einfach so zu Gott treten. Seine Heiligkeit ist lebensgefährlich für einen unreinen Menschen. Wie die Oberleitung mit den 15.000 Volt. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht, sagt Gott. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Somit ist der Vorhang natürlich wie auch ein Schutz, damit der Mensch nicht durch Gottes Heiligkeit vernichtet wird. Und wir sehen eben auch, was dieser Vorhang symbolisiert. Wenn einmal der Priester reingehen darf, einmal im Jahr, es braucht jemanden, einen Stellvertreter, einen Hohepriester, der Sühnung schafft. Es gibt also den Zugang zu Gott nur einzig allein durch einen Mittler, durch einen, der Gott wohlgefällig ist. Also was wir aus diesen ganzen Ausführungen sehen, ist, dass Gott hochheilig ist und dass er keine Gemeinschaft mit Sünde und Sündern haben kann. Und das führt zu dieser radikalen Trennung zwischen uns und Gott. Aber es braucht einen, der diese Ansprüche Gottes erfüllt, der ihnen genügt und der als Priester vermitteln kann. Und somit komme ich jetzt zum zweiten Punkt, zum zerrissenen Vorhang, Gottes rettender Riss. Wir haben den Text aus Matthäus 27 und wir haben in Vers 45 gelesen, dass es zu einer 3 Stunden langen Finsternis kommt. Sie ist von übernatürlicher Art. Denn es ist die hellste Zeit des Tages. Es ist die Mittagszeit von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags. Wofür steht diese Finsternis? Sie steht für Gottes Gericht und Gottes Ferne. Wir haben dazu Verweise im Alten Testament, in Amos 8 oder Jeremia 15. Wir sehen, wie Gott seinen Sohn diesen Zorn seiner heiligen Göttlichkeit spüren lässt. Und interessant ist auch, dass es Quellen gibt, außerbiblische Quellen, die dieses Ereignis bestätigen. Sie sagen, es gab diesen Tag mit dieser besonderen Finsternis. Ein griechischer Wissenschaftler mit Namen Diogenes schreibt, es war eine so starke Finsternis, dass entweder die Gottheit zu jenem Zeitpunkt gelitten hat oder mit jemandem sympathisierte, der litt. Hochinteressant. Ein anderer Autor, ein römischer Autor namens Flagern, schrieb aus der Türkei, aus dem Gebiet der heutigen Türkei, es war eine große und bemerkenswerte Sonnenfinsternis, die dunkelste, die je geschehen war. In der 6. Stunde des Tages schlug es um in die Finsternis der Nacht, sodass selbst die Sterne im Himmel sichtbar waren. Es gab ein großes Erdbeben in Bethanien, das viele Häuser in Nizäa zerstört hat. Und es gibt genügend außerbiblische Quellen, die diese Finsternis bestätigen. Und das letzte finde ich besonders bemerkenswert, weil hier die Finsternis und das Erdbeben erwähnt werden und bestätigt werden. Nicht, dass wir das anzweifeln, was in der Schrift steht, aber wir haben auch außerbiblische Zeugnisse, dass dies genauso geschehen ist. Und warum das alles? Weil Jesus den Kelch des Zornes trinkt. Er leidet als Gerechter für die Ungerechten, damit erfüllt wird, was in Jesaja geschrieben steht in Kapitel 53, Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Da kannst du deinen Namen einsetzen. Ich meinen. Die Strafe lag auf ihm, damit du und damit ich Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir haben gelesen schon in der Lesung und gehört, dass ohne Blutvergießung keine Sündenvergebung geschieht. Der Priester brachte die Schale mit Blut in den Tempel und Christus vergießt sein Blut. Christus, der noch nie Trennung von seinem Vater erlebt hat, der das nie kannte, erlebt sie jetzt für uns. Das war das einzige Mal, wo er den Vater mit mein Gott ansprach. Das einzige Mal in der Schrift. Wir finden die Anrede mein Vater oder Vater fast 200 Mal im Neuen Testament. Das ist das einzige Mal, dass er dieses schreckliche Gefühl des Verstoßenseins und der Trennung vom Vater erleben musste. Denn der Vater musste hier als Richter sich vom Sohn abwenden, als er für uns zur Sünde wurde. So lesen wir es in Römer 3. Und das Gericht über Gottlosigkeit bedeutet, dass man Gott los wird. Jesus getrennt vom Vater. Und diese 9. Stunde, ich finde sie besonders interessant. Beachtet doch mal das Timing, was hier passiert. Es ist genau die Stunde des täglichen Gebets im Tempel und auch in den Privathäusern. Genau um diese Zeit wird im Tempel das sühnende Passahlamm dargebracht. Und Jesus Christus bringt sich selbst als das Lamm Gottes zum Opfer dar, außerhalb der Stadt. Und noch etwas passiert im Tempel, die Schlachtung der Passahlämmer. Diese Liturgie wurde in Anwesenheit des Hohenpriesters und der Ältesten vollzogen. Rund 18.000 Lämmer sollen damals geschlachtet worden sein. 18.000 Lämmer. Man hörte Posaunen und Hörner über die ganze Stadt. Und möglicherweise hörte auch Jesus diesen Schall, als er am Kreuz hing. Er, der das wahre Passahlamm war. Dachte er daran, als er diesen triumphalen Ausruf machte, es ist vollbracht? In der Stadt und im Tempel dachte man nur an die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens, der äußeren Befreiung. Und gerade zu dieser Stunde starb Christus auf dem kleinen Hügel Golgatha für die innere Befreiung, für dich und mich. Er kämpft für uns Vergebung, Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde, Befreiung von der Schuld vor Gott. Wir haben in Römer 9, Vers 12 gelesen, mit seinem eigenen Blut ist Christus ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und hier geschieht Zweifaches. Christus ist der Hohepriester, der das Blut bringt in das Allerheiligste und gleichzeitig ist er auch das Opfer in doppelter Funktion. Sein Blut wird hier vergossen. Er ist Hohepriester und wahres Opferlamm zugleich. Und dieser Sieg, den Jesus am Kreuz erringt, wird schon durch diese begleitenden Anzeichen angedeutet. Siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Was bedeutet das? Die gesamte Natur, die ganze Schöpfung, sogar die Totenwelt nehmen Anteil am Kreuzesgeschehen. Alles ist in Aufruhr, die geistliche Welt. Denn Christus erringt hier den Sieg über Satan. Ja, der zerrissene Vorhang, er zeigt uns auch etwas anderes. Es ist beachtlich, was hier passiert. Dieser Vorhang, der das Allerheiligste im Tempel verdeckte, er war ungefähr 18 bis 20 Meter lang und 10 Meter breit und 10 Zentimeter dick. Mindestens 18 Meter lang, 10 Meter breit, 10 Meter dick. Er war so schwer, dass man Pferde brauchte, um ihn zu öffnen. Man hat die außen angebunden und dann ziehen lassen. Und was passiert hier? Wir lesen davon, dass der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerriss. Also wenn ein Mensch ihn zerreißen wollte, würde er ja von unten anfangen. Bei dieser Dicke, bei dieser Stärke. Doch er reißt von oben nach unten. Und wir sehen hier, dass Gott eingreift. Er selbst zerreißt diesen Vorhang. Der Mensch hat keinen Anteil daran. Das Timing ist hier entscheidend. Der Riss geschieht im Moment seines Todes. Und beachtet auch bitte, dass diese Zeichen zum Tod Jesu vom Tempel ausgehen. Zuerst der Vorhang, dann das Erdbeben und die Felsen. So wird es uns berichtet. Vom Zentrum aus, dann nach außen. Interessant ist auch, was Josephus Flavius berichtet, und zwar aus dieser Zeit, als Jesus gestorben ist, aus diesem Jahr. Die Osttür des inneren Heiligtums, die ganz von Erz und ungeheurem Gewicht gegen Abend von 20 Männern nur mit Mühe geschlossen wurde und mit eisernen Querriegeln gesichert und mit tief in die aus einem Stück bestehende Schwelle eingelassenen Längsriegeln versehen war, sprang des Nachts etwa um die 6. Stunde von selber auf. Also es gab, das ist durchaus zulässig, weitere Ereignisse, womit Gott etwas den Juden sagen wollte. Ja, die Schrift berichtet uns nicht alles, was geschehen ist. Und doch interessant, dass diese schwere Tür raussprang. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Der Vorhang ist zerrissen von Gott selbst. Was bedeutet das? Ich komme zum dritten Punkt. Erstens, der Zugang zu Gott ist für alle offen. Gott selbst hat diesen Vorhang zerrissen. Es war seine Initiative. Und Erlösung kommt von Gott selbst, nicht von uns Menschen. Und das ist eine klare Absage an alle Religionen, die Selbsterlösung und gute Werke predigen und erwarten. Du wirst Gottes Forderungen und Ansprüche sowieso nicht erfüllen können. Du kannst es nicht. Und er macht uns deutlich, dass alle Gläubigen einen nie dagewesenen Zugang zu Jesus Christus haben. Wir haben ein wahres Yom Kippur-Fest, ein echtes Fest der Versöhnung, eine echte, dauerhafte Versöhnung. Interessant auch, dass diese Zugangsbeschränkungen aufgehoben sind. Wir haben davon gehört, in einem Bereich konnten die männlichen Juden reingehen, in den anderen die Priester und das Allerheiligste der Hohepriester. Auch das ist aufgehoben. Der äußere Vorhof der Nationen ist nicht mehr notwendig, weil Jesus alle Nationen durch den Glauben zu sich zieht. Der Vorhof der Frauen im Tempel aufgehoben, weil Jesus Männer, Frauen, Juden und Griechen, also Heiden, zu gleichwertigen Erben Gottes macht. Lesen wir in Galater 3. Der Priestervorhof auch aufgehoben, weil wir ein heiliges Priestervolk sind, das geweiht ist. Wir sehen also durch diesen Dienst Jesu, dass alle Hindernisse, die den Eingang zum Tempel blockierten oder versperrten, durch Zugangsbeschränkungen, durch den Vorhang, dass die entfernt werden. Der innere Vorhang war der letzte Schritt. Wir wissen auch, dass Gott nicht in physischen Gebäuden lebt, sondern in der Gemeinschaft der Gläubigen, in den Herzen der Gläubigen, durch den Heiligen Geist. Und somit haben wir Zugang zu Christus, jederzeit und überall. Und Christus ist selbst der neue Tempel und wir können ihn anbeten. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Liebe Geschwister, wir brauchen keinen Papst, wir brauchen keinen Beichtvater, keine Mutter Gottes. Wir können jederzeit durch den Glauben zum Thron der Gnade kommen. Unser einziger Mittler ist Jesus Christus. Er ist unser Hohepriester, unser Pontifex Maximus. Durch seinen Tod öffnet er für uns den Zugang zum Vater und die Gemeinschaft ist wieder möglich. Und das ist der Kern unserer christlichen Botschaft. Direkter Zugang zu Gott durch Jesus Christus. Hebräer 4,16. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir können frei und voller Zuversicht zu Christus kommen. Der zweite Aspekt, die Bedeutung des geöffneten Vorhangs, ist das Ende des alten Bundes, des Opfersystems und des Tempels. Mit diesem Wort, es ist vollbracht, ist vieles gemeint. Nicht nur eine Sache, dass Jesus es geschafft hat, sondern dass dieses Tempelsystem mit seinen Ordnungen und den Opfern ein Ende nahm. Kein Tieropfer war mehr notwendig, kein Vermittlerpriester, denn Jesus ist das Opfer und der wahre Priester. Millionen von Opfertieren der vergangenen Jahrhunderte waren sowas wie Ratenzahlungen, wie Anzahlungen. Aber jetzt hat Jesus Christus endgültig und für einmal und für alle bezahlt. Und das Zerreißen dieses Vorhangs im Tempel zeigt auch, dass der Tempel in Jerusalem nicht mehr Zentrum der Anbetung ist. Denn Jesus hatte auch angekündigt, zum Beispiel in Lukas 13, dass das Haus Gottes verwüstet wird. Es ist ein anderer Weg der Anbetung. Und hier beginnt das, was Jesus der Frau am Brunnen, Johannes 4, angekündigt hat. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Wir dürfen den Vater durch Jesus Christus anbeten. Wir haben Zugang zu ihm. Dieser Zugang war vorher versperrt. Er war unmöglich. Niemand kann zu ihm kommen ohne Christus. Wir brauchen keinen sichtbaren Tempel mehr. Ja, ich komme zum Schluss. Die Cherubim vor dem Garten Eden, der Vorhang in der Stiftshütte und im Tempel, waren für die Menschen eine fortwährende, eine andauernde Erinnerung, dass Gott heilig ist, dass er gerecht ist und dass der Mensch keinen Zugang zu ihm hat. Diese Tatsache, dass diese Opfer immer wieder jährlich gebracht werden mussten, Millionen von Tieren mussten geopfert werden, erinnerten sie, dass die Sünde nicht endgültig getilgt ist. Und das Schuldgefühl, das war nicht weg. Dies alles ist erst durch den Tod des Lammes Gottes, das der Welt Sünde trägt, verändert worden. Jesus hat durch seinen Tod diese Barriere zwischen Gott und Menschen entfernt. Und wir dürfen mit Freude, mit Freimut zu ihm kommen. Der Riss im Tempel, das war kein Akt der Zerstörung, sondern ein Akt der Barmherzigkeit und des Öffnens. Was für Generationen unnahbar war, ist durch Jesus zugänglich geworden. Das Kreuz Jesu und sein vergossenes Blut ist der neue Eingang ins Allerheiligste für jeden, der glaubt. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Frieden haben wir mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.